Wir sind ja mittendrin in unserem Alpha-Kurs. Alpha-Kurs. Ich fühle mich so nackt, Entschuldigung. So, besser. Alpha-Kurs hat ja auch den Untertitel Der Kurs für Sinnsucher. Also für Menschen, die auf der Suche nach den Antworten für das Leben sind. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wofür bin ich da? Was soll das Ganze hier eigentlich? Mit anderen Worten. Und darauf gibt dieser Kurs oder bietet dieser Kurs zumindest Antworten an. Mit der Freiheit natürlich für jeden, der sich das anhört oder antut, zu entscheiden, sind das die Antworten für mein Leben? Kann ich das nachvollziehen? Berührt mich das? Bewegt mich das? Und es ist, wir sind Kirche, christliche Gemeinde. Ist natürlich haben wir eine Antwort gefunden. Und die Antwort liegt für uns darin, dass wir Gott als unseren Schöpfer entdeckt haben und verstehen, dass er unser Leben gestalten will. Und wenn er das tut, dann, das klingt jetzt klischeehaft, aber dann wird alles gut. Und der Titel zu dem Gottesdienstthema heute entstammt aus dem Alpha-Kurs. Wir haben gestern uns zusammengesetzt und uns mit dem Thema Gott, der Heilige Geist beschäftigt und was hat das mit meinem Leben zu tun? Und heute steht die Überschrift darüber, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Ist ja ein sehr erstrebenswertes Ziel, oder? Also ich möchte gerne das Beste aus meinem Leben machen, möglichst in allen Bereichen. Und ich habe mir überlegt, dass anstatt, dass wir uns das Video mit Nikki Gamble angucken, dass ich versuche, die Inhalte mal selber ein bisschen wiederzugeben. Wenn ihr das ein oder andere nicht versteht, fragt bitte Nikki Gamble dann hinterher. Ich weiß nicht, woher das Zitat stammt, habe ich leider nicht so nachvollziehen oder herausfinden können, aber soll mal jemand gesagt haben, das Einzige, was wir aus Geschichte lernen, ist, dass wir aus der Geschichte nichts lernen. Wäre es nicht cool, wenn man das Leben ein zweites Mal führen könnte? Einmal sozusagen zum Üben und zum Lernen und zum Fehler machen und zum Ausprobieren. So, das wird nicht gewertet. Mein Sohn kam neulich nach Hause. Ich habe einen Vokabeltest geschrieben. Ich habe fast nichts gewusst. Sag ich, na, das ist ja nicht so gut. Ja, aber der wird nicht gewertet. Nächste Woche schreiben wir einen. Der wird gewertet. Ich so, na, dann hast du ja noch mal eine zweite Chance. Dann kannst du jetzt ja noch mal üben und lernen und aus dem, was du gemerkt hast, was du nicht kannst, eine Lehre ziehen und es hoffentlich beim nächsten Mal besser machen. Und manchmal fühlt sich das im Leben auch so an, oder? Man blickt zurück auf das, was gewesen ist und merkt, war nicht alles so optimal. Manches würde ich ganz sicher anders machen. Manche Fehler, bin ich mir relativ sicher, würde ich nicht wiederholen. Obwohl dann tatsächlich der Versuch erst zeigen würde, ob man denn doch aus der Geschichte was lernen kann oder ob dieses Sprichwort, dass man aus der Geschichte nichts lernt, das Einzige ist, was man aus der Geschichte lernt, doch der Wahrheit entspricht. Ich habe mich ja jetzt gerade auf den Weg gemacht, seit einem halben Jahr Honig zu produzieren. Genau genommen produzieren die Bienen den Honig. Ich helfe den Bienen nur am Leben zu bleiben, sozusagen, damit ich ihnen nachher den Honig wegnehmen kann. Und ich habe festgestellt, es ist sehr hilfreich, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der Erfahrung mit Imkerei hat. Und neulich hat er mal gesagt, ja, die Sachen musst du einfach mal machen und ausprobieren und ein Volk musst du einfach mal im ersten Jahr tot imkern, das ist normal. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, deshalb habe ich dich doch. Ich möchte gerne aus den Fehlern, die du schon gemacht hast, lernen, damit ich sie selber nicht machen brauche. Von wem können wir lernen für unser Leben, damit das Beste aus unserem Leben wird? Nun, für Imkerei habe ich mir jemanden gesucht, der 20 Jahre Erfahrung damit hat. Wen suche ich mir, der Erfahrung mit dem Leben hat, um mir zu helfen und zu zeigen, wie ich Fehler vermeiden kann und wie ich das Beste aus meinem Leben machen kann? Ich gehe zum Meister des Lebens, zu demjenigen, der es sich ausgedacht hat, derjenige, der sich überlegt hat, warum es das überhaupt geben sollte und wie das funktionieren kann. Ich gehe damit zu Gott. In Römer 12, Vers 1 und 2 steht Folgendes: Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, mit anderen Worten, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wenn ich etwas gut machen will, wenn ich das Beste aus meinem Leben machen will, dann versuche ich mich zu informieren, wie das gehen kann, so gut wie möglich. Und ich werde feststellen, haben wir eben schon gerade gesagt, dass es mir in meiner Vergangenheit an einigen Stellen und euch sicherlich auch im Leben so ergangen ist, es ist mir nicht alles so gut gelungen, wie ich es gerne hätte. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Dummheiten begangen, ich habe Sachen ausprobiert, die ich vielleicht lieber gelassen hätte. Und ich wende mich an den Meister des Lebens. Und er lädt mich ein dazu, das zu tun in diesem Bibelvers und sagt, lernt so zu denken, wie Gott denkt. Erneuert euer Denken, erneuert das, wie ihr die Dinge seht, bewertet, betrachtet, versteht. Die Art und Weise, wie ihr denkt, soll nicht so sein wie die Maßstäbe dieser Welt. Christ sein, Gott zu folgen, bedeutet, anders zu sein. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Das gute Ziel daran ist, man kann in diesem Zuge mit dem Negativen aus der Vergangenheit brechen und aufräumen. In gewisser Weise erhalten wir eine zweite Chance. Ein Neuanfang von hier aus, wo wir uns an Gott wenden, das Leben besser zu gestalten, als es uns vorher gelungen ist. Aber anders sein ist nicht so einfach. Anders sein will auch kaum jemand. Die meisten Menschen wollen lieber gleich sein. Also mit anderen Worten, so wie alle anderen. Denn wer anders ist, fällt auf und nicht immer angenehm. Wir unterliegen immer automatisch als Menschen einer gewissen Art von Gruppenzwang. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier im Gottesdienst sitzt, kommt ihr her, wahrscheinlich, die meisten von uns kommen her, mit der Vorstellung, dass der Rest der Gottesdienstbesucher eine gewisse Erwartung an uns hat, wie wir uns verhalten sollen, wie wir uns kleiden sollen, wie wir reden sollen, was wir sagen dürfen, was nicht. Und von der Tendenz her passen wir uns dem an. Wir wollen nicht auffallen. Uschi, ich habe dich da hinten gerade so schön im Blick. Ich weiß, dass du da nichts gegen hast, wenn ich das sage. Uschi hat mir mal erzählt, dass sie so hin und wieder es mal hat, dass sie mal so richtig laut jubeln würde, einfach im Gottesdienst. Und ich habe dann auch, wir haben uns da mal drüber unterhalten, ich habe gesagt, ja, manchmal habe ich das auch. Da bin ich einfach so begeistert von Gott und von dem, was er in meinem Leben oder im Leben von anderen Menschen tut, dass ich denke, das müsste ich jetzt mal so richtig rauslassen. Und ich traue mich nicht, weil es einfach so anders wäre. So ungewohnt, so unangepasst. Was sagen die anderen? Wie gucken die mich an?
Juhu!
Einer traut sich. Am Montag oder vielleicht auch schon, wenn du den Saal hier verlässt, nach Hause kommst, in deiner Familie bist, am Arbeitsplatz oder in der Schule, wo auch immer, in einem anderen Umfeld, ist der Druck, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, ein ganz anderer. Aber vorhanden ist er irgendwie immer, in dem Augenblick, wo Menschen um uns herum sind, die es gewohnt sind, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und die Herausforderung ist, anders zu sein. Nicky Gamble beschreibt das mit Raupen, Schmetterlingen und Chamäleons. Fand ich schön. In gewisser Weise sagt er, wir sind Raupen, in denen ein Schmetterling steckt. Wir verhalten uns raupenmäßig, wir trauen uns gar nicht, uns auf den Weg zu machen, diesen Schmetterling mal rauszulassen. Und eigentlich verhalten wir uns nicht wie Raupen, denn das ist der natürlichste Prozess der Welt, dass aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Das kann er eigentlich gar nicht wirklich verhindern. Sondern wir verhalten uns wie Chamäleons. Chamäleons, die setzt du vor einen bestimmten farblichen Hintergrund, vor einen roten Hintergrund, dann färbt sich das Chamäleon rot. Ich weiß nicht, bis in welche Farben das alles geht, keine Ahnung, ich bin kein Biologe. Aber auf jeden Fall passt sich das Chamäleon so an, dass man es kaum sehen kann vor dem Hintergrund, vor dem es sich befindet. Es fügt sich einfach ein. Und anscheinend ist Chamäleon sein einfacher, als einfach Raupe zu sein und sich ganz natürlich zum Schmetterling zu verwandeln. Anders sein bedeutet allerdings nicht, und vielleicht sei auch das an dieser Stelle dann einmal gesagt, anders sein bedeutet nicht, komisch zu werden oder schräg, wie man heutzutage modern sagt. Das ist ja ein schräger Typ, der ist irgendwie anders, merkwürdig. Wir sind nicht aufgefordert, eine merkwürdig fromme Sprache in unserem Alltag ständig zu verwenden oder spezielle Kleidung. Also wenn wir alle uns heute so kleiden würden, wie Jesus damals vermutlich gekleidet war, würden wir mit Sicherheit auffallen. Aber das ist nicht die Aufforderung in der Veränderung. Die Aufforderung ist, verändert euch in eurem Denken und in der Art und Weise, wie ihr Dinge betrachtet und lasst davon euer Handeln prägen, wie ihr euch verhaltet. Es geht um Verhaltensweisen. Was sind so typische Verhaltensweisen? Auch hier wieder borge ich von Nikki Gamble. Was sind so typische Verhaltensweisen, die unsere Welt so an den Tag legt, wo wir aufgefordert sind, anders zu sein? Er hat da drei aufgelistet, ich übernehme die einfach mal. Das erste ist Lästern. Wie schnell geht das, dass man in einer Gruppe zusammensitzt und über irgendjemand anderes redet? Schlecht redet. Häufig genug. Nein, nicht häufig genug. Viel zu häufig. Viel zu oft. Nikki Gamble beschreibt das mit anderen Worten. Er sagt, Lästern ist nichts anderes als ein Mordanschlag auf den Charakter eines Menschen hinter seinem Rücken. Das finde ich mal eine richtig gute Formulierung, einen richtig guten Gedanken dazu. Wir sagen ja immer, ach, naja, ein bisschen abgelästert, alles nicht so schlimm und so. Aber lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Es ist ein Mordanschlag auf den Charakter eines Menschen hinter seinem Rücken. Er kann sich nicht wehren, nicht verteidigen, weil er nicht dabei ist, kann sich nicht rechtfertigen, kann nicht Stellung dazu beziehen. Und du stichst ihm mehr oder weniger das Messer in den Rücken, ohne dass irgendjemand anders was dagegen tun kann, einschließlich ihm selber. Du machst seinen Charakter schlecht, du stellst ihn in ein schlechtes Licht. Lästern. Wir sind aufgefordert, stattdessen etwas Positives oder Freundliches über andere Menschen zu sagen. Wie schwierig kann es sein, erstens in einer Gruppe, die gerade dabei ist, über irgendjemand anders herzuziehen, mal zu sagen, das finde ich nicht fair, der kann sich ja im Moment nicht mal zur Wehr setzen, er ist ja gar nicht da. Und wie schwer kann es sein, sich hinzusetzen und zu überlegen, selbst wenn ich möglicherweise etwas Negatives über den anderen weiß, etwas zu finden, was positiv über ihn ist und das mit dem Gegenüber zu teilen. Die Mühe machen wir uns meistens nicht. Das schlechte Sehen und Verbreiten geht irgendwie viel leichter und schneller. Wir sind aufgefordert, unser Denken an dieser Stelle zu erneuern und zu verändern, zu sagen, wir wollen anderen Menschen nicht hinter ihrem Rücken schaden, indem wir schlecht über sie reden. Völlig egal, ob sie es möglicherweise und meistens auch nur möglicherweise verdient hätten oder nicht. Verdient hätten sie im Zweifelsfall höchstens, dass ich sie selber darauf aufmerksam mache, wenn etwas in ihrem Leben nicht in Ordnung ist. Aber auf gar keinen Fall es hinter ihrem Rücken mit anderen auszubreiten und zu teilen. Lästern. Hier sind wir aufgefordert, uns anders zu verhalten. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist Jammern und Klagen. Jammern und Klagen. Nichts ist uns gut genug und alle anderen sind daran schuld. Überleg mal, wie oft du in deinem Leben so denkst und redest. Wir machen uns das oft gar nicht bewusst. Wir beschweren uns über alles, vom schlechten Wetter. Und Wetter ist immer schlecht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Zu kalt, zu warm, zu nass, zu trocken, zu... Komisch, oder? Es gibt immer irgendwas, was wir finden können, was noch besser sein könnte oder noch besser sein müsste. Und natürlich sind wir selber daran, dafür nie verantwortlich. Es gibt immer irgendjemand anderes, auf den wir mit dem Finger zeigen können. Wir sind stattdessen aufgefordert, Dankbarkeit zu zeigen für alles Gute, was Gott uns geschenkt hat. Und all das Gute, dem wir jeden Tag begegnen. All das Gute, was er uns schon in die Hand gelegt hat und was wir nutzen und verwenden dürfen. An Materiellem, an Werten, an Menschen, an Begegnungen, an Beziehungen. Und wir sind, wenn man darüber anfängt nachzudenken und sein Denken an der Stelle auch erneuern lässt, wir sind so reich beschenkt und gesegnet. Gesegnet heißt übrigens nur, jemand hat mir Gutes getan. Ich bin gesegnet. Und der dritte Bereich, den Nikki Gumbel anführt, ist der Bereich der Sexualität. Erneuertes Denken im Bereich von Sexualität. Hat da ein Zitat von C.S. Lewis entdeckt, das ich fantastisch finde, das ich hier auch gleich aufgreife. C.S. Lewis hat einmal geschrieben, Genuss und Freude sind eine Erfindung Gottes, nicht des Teufels. Genuss und Freude, und da gehört Sexualität auf jeden Fall mit dazu, sind eine Erfindung Gottes, nicht des Teufels. Manchmal leben wir als Christen ja so irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, diese Prägung, zu sagen, ja, also alles, was du irgendwie zu sehr zu genießen oder zu Freude führt, das ist irgendwie alles gefährlich. Genau genommen ist alles im Leben gefährlich. Morgens aufzustehen ist gefährlich, aber liegen zu bleiben ist auch gefährlich. Du könntest genauso auf der Straße sterben wie im Bett. Leben ist gefährlich. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das Gute, was Gott uns geschenkt hat, ist gut, wenn wir in dem Rahmen damit umgehen, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Gott hat Menschen mit Sexualität erschaffen. Also er hat sich da schon was bei gedacht, was auch mit Freude und Genuss durchaus zu tun haben darf und sollte. Und er sagt, es ist eine ganz simple Sache, es braucht einen vernünftigen Rahmen, damit es nicht schädlich wird. Damit es nicht verletzend wird. Damit es nicht in einen Rahmen kommt, der nicht gesund ist. Ich habe das nicht mehr geschafft zeitlich leider. Ich wollte eigentlich das Beispiel, was Nikki Gumbel da verwendet, mal vorführen. Er sagt, das ist Sexualität funktioniert wie zwei Wellpappen. Wellpappe kennt ihr, ne? Karton. Zwei Wellpappen, die man zusammenklebt. Ja, Intimität bringt Nähe und in dem Augenblick, wo du sie wieder auseinanderreißt, kriegst du nie wieder zwei heile Wellpappen. Die gehen definitiv kaputt dabei. Und er hat recht, in dem Augenblick, wo ich mich intim auf einen Partner gegenüber einlasse und diese Beziehung zerbricht, geht etwas kaputt an meiner Seele. An meinem Menschsein, an meiner Möglichkeit, Intimität und Vertrauen gegenüber einem Menschen wieder neu zu zeigen. Und einfach nur, um uns zu schützen, hat Gott uns einen Rahmen gegeben. Und er ist nicht der Spielverderber, indem er sagt, du sollst dich nicht ausprobieren und überall mal kosten und schmecken und dies versuchen und jenes versuchen und mal nochmal auf jeden Fall diesen einen Partner nochmal und den anderen Partner nochmal, sonst weißt du ja gar nicht, was du verpasst hast, sondern er sagt, ich will dir einen guten Rahmen schenken, damit du nicht verletzt wirst. Und darum hat er die Ehe geschaffen. Nikki Gumbel fügt noch zu und hat noch ein Stück mehr Lebenserfahrung als ich. Er sagt, er ist noch nie einem Paar begegnet, das bereut hätte, keinen Sex vor der Ehe gehabt zu haben. Aber er ist schon vielen begegnet, die bereut haben, dass sie es vorher getan haben. Nachdenkenswert, oder? Gottes Rahmen ist gut für uns und beschützt uns. Gott bietet uns einen Neubeginn an, uns zu erneuern, etwas wieder heil zu machen, aufzubauen, einen neuen Start zu geben, so wie Paulus das in diesen Versen in Römer 12 schreibt. Gott vergibt uns unsere Fehler der Vergangenheit, wenn wir ihn darum bitten. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Um das, was wir an Fehlern, an Schuld, an Kaputten, an Müll in unserem Leben haben, um das rauszuräumen, heil zu machen, einen neuen Start zu ermöglichen. Und weil Gott uns liebt, zeigt er uns gute, gesunde, heile oder heilende Wege, wie wir unser Leben gestalten können. Vielleicht auch mal nochmal in diesem Gedanken des Andersseins, seid nicht gleich dieser Welt, sondern lasst euer Denken von Gott prägen. Vielleicht sogar mal mit dem Gedanken rangehen, wir könnten mit dem, was Gott uns an Wegen zeigt, die Welt prägen. Also nicht nur dieses, wir sind die komischen, andersseienden Außenseiter, sondern wir sind diejenigen, denen der Meister des Lebens gesagt hat, wie das Leben funktioniert. Und wir dürfen damit unserem Umfeld helfen, das auch zu entdecken und davon zu lernen. Anstatt uns damit zu verstecken und zu denken, oh, bloß nicht anders sein, ja, nicht auffallen, mal voranzugehen, zu sagen, hey, mit dem, was Gott mir da gezeigt hat, das ist fantastisch, damit kann ich die Welt positiv verändern und prägen. Werde zum Trendsetter. Ich habe mal als Jugendlicher, werde ich nie vergessen, trage Kontaktlinsen zurzeit. Ich werde bald wieder auf Brille umsteigen, weil ich bald sowieso noch eine Lesebrille dazu brauche. Also wenn hier plötzlich jemand anders vorne steht, es ist nicht jemand anders, bin ich mit Brille dann. Habe damals Brille getragen und irgendwie waren diese Metallgestelle zu dem Zeitpunkt in. Und ich bin zum Optiker gegangen und er hat mir dann so ein relativ kräftiges, rotfarbenes Hornbrillengestell verpasst. Und ich habe erst gedacht so, ich fand das da gut aus, ja, hat mir gefallen. Ich habe das dann auch gemacht, bin damit zur Schule und innerhalb von gefühlt, ich kann es jetzt nicht, ich habe das nirgendwo festgehalten schriftlich, also ich habe auch keine Statistik gefühlt, aber gefühlt innerhalb vom Viertel oder halben Jahr hatten plötzlich alle Hornbrillen. Und ich habe gedacht, hey, das ist irgendwie, bin ich zum Trendsetter geworden. Mit anderen Worten, ich bin damit hingegangen, habe gesagt, ich finde die so gut. Mir gefällt das. Und andere haben irgendwie gedacht, ja, stimmt, ist gar nicht so schlecht, könnte man auch mal ausprobieren. Warum gehen wir mit dem, wie Gott unser Leben so positiv prägt, nicht genauso um und stellen uns hin und sagen, hey, das ist gut, wie Gott das in meinem Leben verankert hat. So funktioniert das richtig klasse. Und jemand anders guckt sich das vielleicht an. Und klar, es wird immer auch ein paar geben, die sagen, naja, nee, irgendwie, das ist anders, das ist komisch, das ist merkwürdig, finde ich nicht so gut, ist Veränderung. Aber es wird auch immer welche geben, die sagen, ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Sollte ich auch mal probieren. Warum eigentlich nicht? Zu Veränderungen und zum Anderssein muss man Mut haben. Man muss sich einfach mal trauen. Es gibt einen Test, wurde mal gemacht mit Teenagern, 10 Teenager, die in einen Raum einem Lehrer gegenübergesetzt wurden oder einer Person gegenübergesetzt wurden. Der hatte auf einem Blatt Papier 3 Linien unterschiedlicher Länge. Und die Teenager sollten sagen, sie sollten sich melden, wenn der Lehrer da vorne auf den längsten Strich zeigt, auf die längste Linie. So, 9 von den Teenagern sind vorher, das wusste aber der 10. nicht, sind vorher aufgefordert worden, bei der mittleren Linie ihre Hand zu heben. Also nicht bei der längsten, sondern bei der mittleren. 75% der 10. Teenager haben bei der mittleren Linie die Hand mitgehoben, obwohl sie eigentlich dachten, das ist komisch, wieso, das ist ja nicht die längste Linie. Vielleicht habe ich die Frage falsch verstanden. Aber selbst nachdem der Lehrer von vorne die Frage nochmal ganz deutlich formuliert hat, hat gesagt, hebt bitte bei der längsten Linie die Hand, haben 75% der Ausnahmeteenager ihre Hand mit bei der mittleren Linie gehoben, obwohl sie genau wussten, es ist nicht die längste. Gruppenzwang. Mut zu haben, anders zu sein und zu dem, wovon man überzeugt ist, zu stehen, auch wenn andere es merkwürdigerweise, warum auch immer, anders sehen. Verrückt, oder? Ich meine, es ging nur um einen Strich auf dem Papier und die Länge. Also eigentlich nichts Weltbewegendes. Und wir haben doch noch ganz andere Sachen, die viel mehr Relevanz in unseren Alltag, in unser Leben hinein haben. Mutig sein. Keine Maske tragen. Ich lese noch einen Abschnitt, auch aus demselben Kapitel, Römer Kapitel 12, ab Vers 9. Das ist ein bisschen längerer Text, bis Vers 21. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid untereinander eines Sinnes. Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für weise. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Wie schafft man das, keine Maske zu tragen und zu dem zu stehen, was man hat, was man ist und was man glaubt? Nun, ich glaube, die Grundlage davon, wie wir uns verhalten und wie wir uns präsentieren, ob wir wir selber sein können oder nicht, oder ob wir uns unserem Umfeld, der Welt, dem Gruppenzwang anpassen oder unterordnen, hängt daran, ob wir verstanden haben, dass Gott uns so liebt, wie wir sind, oder nicht. Nur ein Mensch, der sich von Grund auf geliebt weiß, in dem, wie er ist, nicht in dem, wie er sein sollte, sondern in dem, wie er ist, nur der kann auch er selbst sein und sich so verhalten. Denn ein gesundes Selbstbewusstsein, wenn du so willst. Nur derjenige, der verstanden hat, Gott liebt mich so, wie ich bin. Nur der kann sich auch so verhalten, wie er ist. Jeder andere Mensch ist darauf, oder jeder Mensch ist darauf angelegt, geliebt sein zu wollen. Und verhält sich dementsprechend. Er möchte geliebt, akzeptiert, respektiert, angenommen, anerkannt sein. Und nur wenn ich weiß, dass ich das schon bin, brauche ich mich nicht für andere verbiegen, um das zu erreichen, dass sie mich lieben. Es ist das einzige stabile Fundament, um du selbst sein zu können. Zu wissen, Gott liebt dich so, wie du bist. Von da aus brauchst du keine Maske tragen. Paulus fängt ja diesen Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, an mit, eure Liebe sei ohne Heuchelei. Du brauchst dich nicht verstellen. Dieses Wort Heuchelei ist im Griechischen wohl ein Bild für Masken tragen. Wird das verwendet. Hypokritos oder so ähnlich. Im Englischen gibt es das Wort Hypocrite, das ist ein Heuchler. Das liegt diesem griechischen Wort sehr nahe. Dann fordert er uns auf, einfach echt zu sein, ohne eine Maske zu tragen, unterwegs zu sein. Er sagt, bewahre dir deine Leidenschaft, dieses Feuer, das in dir brennt, das Gott in dir entfacht hat, bewahre dir das. Es fühlt sich ja nicht immer gut an, echt unterwegs zu sein und mit der eigenen Überzeugung unterwegs zu sein, möglicherweise dann im Umfeld auch anders zu sein. Aber die Aufforderung ist, bewahre dir deine Leidenschaft dafür, dass du es entdeckt und erkannt hast, dass Gott es dir geschenkt hat, und halte an der Wahrheit fest, die du erkannt hast. Lass sie nicht los. Und ordne deine Prioritäten. Was ist wichtig? Was ist wichtig? Wer will ich sein? Was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Wofür willst du bekannt oder berühmt sein, in Anführungsstrichen? Was soll mal über dein Leben ausgesagt werden am Ende? Was ist wichtig? Guten Job gehabt, viel Geld verdient, Berühmtheit erlangt, irgendwas Besonderes erfunden, eine tolle Hinterlassenschaft. Was davon kannst du mitnehmen? Nichts davon. Prioritäten sollten auf Beziehungen liegen. Auf Beziehungen. Beziehungen, die ich gelebt habe. Beziehung zu Gott an erster Stelle und Beziehung zu Menschen gleich daneben. Wenn du mal bei Gott ankommst und ihm sagen kannst, hey, ich habe 1 Million Euro auf meinem Sparkonto, der Himmel ist mit Gold und Edelstein gepflastert. Oder du kannst sagen, ich habe das und das beruflich erreicht, bin ganz oben an der Nahrungskette angekommen. Das qualifiziert dich im Himmel für gar nichts. Erst Beziehung pflegen und auch nach Beziehung gucken. Und auch das wird unser Wertesystem und unser Denken komplett nochmal verschieben und erneuern. Ich habe mich selbst lange, lange Jahre für einen Menschen gehalten, der kein Beziehungstyp ist. So will ich es mal sagen. Also ich bin viel unterwegs gewesen mit, was habe ich davon? Was kommt für mich dabei raus, wenn ich davon in irgendeiner Form profitieren kann, materiell, finanziell, emotional, was auch immer, dann habe ich das mitgenommen. Es ging mir nicht wirklich darum, Beziehungen zu bauen, sondern es ging mir darum, für mich irgendwas daraus zu gewinnen. Am Ende habe ich nichts, was ich festhalten kann, wenn ich so unterwegs bin. Es bleibt am Ende nichts hängen, außer dass ich irgendwann alleine bin. Beziehung zu bauen heißt, für den anderen da zu sein, dem anderen Gutes zu tun. Das baut Beziehung, nicht nach dem eigenen zu gucken. Und das rückt alles andere, was wir tun, in das richtige Verhältnis. Dann fange ich an, wieder echt zu sein. Ordne deine Beziehung. Beziehung zu Gott pflegen, Zeit dafür nehmen. Beziehung zu Menschen bauen und pflegen. Zeit für den anderen nehmen. Und Gottes Verheißung ist, mit dem ganzen Rest, um den wir uns sonst immer so Sorgen und Gedanken machen, mit dem versorgt er uns. Nachzulesen in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und er wird sich um den ganzen Rest kümmern. Wie setze ich das, was ich habe, was Gott mir gegeben hat, ein? Zeit und Geld. Hören und reden. Hände und Füße. Wer gibt mir einen Maßstab, damit ich das Beste aus meinem Leben mache? Wo kriege ich den her? Wenn nicht vom Meister des Lebens. Ist das einfach so zu leben? Es ist nicht kompliziert, aber es ist nicht immer leicht. Kostet es mich etwas? Ja? Es kostet mich mein Leben, mit Betonung auf mein Leben. Aber wie viel mehr schenkt Gott mir dafür? Ist es das wert? Auf jeden Fall. Gott ist kein Spielverderber mit seinen Regeln, seinem Rahmen. Selbst ein Fußballspiel, auch das ist ein Beispiel von Nicky Gamble, selbst ein Fußballspiel ohne Regeln und Schiedsrichter wird zum Chaos. Wie viel mehr unser Leben? Wir brauchen einen Rahmen und gute Regeln und gute Werte, damit unser Leben gelingt. Und Gott kann sie uns und will sie uns geben. Zuletzt noch eine Geschichte, die lese ich einfach vor. Ich weiß gar nicht, wo Nicky Gamble die her hat. Scheint aber tatsächlich passiert zu sein, denn es wird eine Person namentlich genannt. Mir kam die Geschichte eines reichen Barons namens Fitzgerald zu Ohren. Sein Sohn war von zu Hause weggegangen und starb in der Fremde. Der Vater konnte den Verlust seines Sohnes nie verwinden. Sein Reichtum wuchs immer mehr und um seinen Sohn zu vergessen, investierte er Geld in alte Meister, wertvolle Gemälde. Als er starb, gab es eine Versteigerung, zu der Menschen aus der ganzen Welt kamen, weil die Bilder so berühmt waren. Darunter waren Museen, alle möglichen wohlhabenden Kunstsammler und so weiter. Am Tag der Versteigerung las der Anwalt aus dem Testament vor. Darin stand, dass sie erstens ein Gemälde seines geliebten Sohnes verkauft werden sollte. Also jemand hat den Sohn gemalt. Das Bild stammte von einem unbekannten Künstler, war schlecht gemacht und der Einzige, der dafür bot, war ein alter Diener. Er hatte den Jungen gekannt und geliebt und kaufte das Bild für einen kleinen Betrag wegen der sentimentalen Erinnerungen, die damit verbunden waren. Dann las der Anwalt die zweite Verfügung vor. Wer das Bild »Mein Sohn« kauft, der bekommt alles, die Versteigerung ist vorbei. Er verschonte nicht einmal seinen eigenen Sohn, sondern ließ ihn für uns alle sterben. Wird er uns dann mit ihm nicht alles schenken? Das ist ein Bibelzitat. Wie hieß es im Testament des Barons? Wer meinen Sohn kauft, der bekommt alles. Lass uns beten. Ich danke dir dafür, Vater, dass du der Meister des Lebens bist. Du hast dir das echt super überlegt, hast dir Gedanken darüber gemacht, wie das funktionieren soll, wie es aussehen soll, wie es sich gut gestaltet, damit es uns gut geht. Uns als Einzelne genauso wie uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft im Miteinander. Und dafür hast du uns einen guten Rahmen geschaffen. Und von dem wollen wir lernen. Wir wollen unser Denken erneuern lassen und verstehen, wie es gut ist, was dir gefällt und was gut tut und was zum Ziel führt. Wir wollen von dir lernen. Wir beten darum, Herr, dass du uns hilfst, dein Wort da zu verstehen, die Bibel zu verstehen, zu entdecken, wie du es meinst und wie wir das gut und praktisch umsetzen können. Und ganz klar ist, Herr, der Startpunkt von allen dem, damit uns das möglich ist, ist, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, damit wir von den Fehlern der Vergangenheit loskommen, damit wir frei werden, heil werden, damit wir Vergebung bekommen für die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Dieses Geschenk dürfen wir gleich als erstes und ganz als erstes ergreifen. Und dann dürfen wir uns auf den Weg machen, um von dir zu lernen. Danke, dass du uns gerne in deine Schule nimmst und wir deine Kinder sein dürfen, an deiner Hand unterwegs. Und dass wir damit Erben sind von allem, was dir gehört. Dass du uns reich beschenkst und segnest. Amen.